Viel Spaß beim zweiten Teil.
Was, sagen wir mal, ein paar Mentalitäten kommt man ja gut zurecht. Ja? Also mit dem, sagen wir mal, sehr, sehr emotionalen und feiernden, so aus dem südeuropäischen Raum, da bin ich ja voll dabei, gell? Also wo ich bei meinen oder bei unseren Importeuren und Kollegen in Griechenland war, er war ja geil. Ja? Das hat ja mega Gaudi gemacht. Weißt du, da renne ich ja eine in einer Situation, was die da fühle ich mich ja voll daheim, gell? Aber was die jetzt so das bisschen reserviertere und zuerst mal so abschnuppern, jeder, der mich kennt, weiß, das ist jetzt nicht unbedingt meine Kernkompetenz. Ne?
Aber das kann man lernen, definitiv.
Absolut, ja.
Genauso wie ich halt eher ein bisschen so der Zurückhaltende bin am Anfang, musst du dich halt naja auch auf so südländische Temperamente einstellen, dass da halt mit Zurückhaltung nicht viel ist, weil sonst ja, wirst du nicht wahrgenommen. Ja. Aber das ist immer das Spannende, also das gefällt mir halt auch, dieses Überspannende, was so ein Exportgebiet, wenn man in der ganzen Welt tätig ist, was das hergibt. Das ist immer wieder eine Überraschung, die man erlebt und ich liebe Überraschungen.
Jetzt war ja das, also wenn man natürlich jetzt über den Export sprechen und über Reisen, dann können wir gar nicht aus, dass wir über das Jahr 2020er sprechen.
Da bin ich jetzt raus, ich hole mir ein Bier, weil das deprimiert mich.
Ich wollte gerade sagen, das ist nichts für dich. Aber dieses Jahr ist einfach ein besonderes, natürlich auch in einem großen negativen Sinne. Wie hast du das Jahr jetzt so eingeschätzt? Oder beziehungsweise wie schätzt du das jetzt ein, wenn du es ein bisschen bilanzieren müsstest? Du bist natürlich jetzt nicht auf Reisen gegangen, du warst bis März noch. Der Tissi war auch noch in Australien, hat das abbrechen müssen. Wie viel geht da verloren von der persönlichen Beziehung zu den Menschen?
Naja, das hat natürlich auch damit zu tun, wie man vorher gesagt hat, Bier ist ein sehr emotionales Produkt, wo sehr viel auch mit direkter Interaktion zu tun hat. Also wie gesagt, es endet nicht mit dem Meeting im Büro, sondern danach geht man zu Kunden, ist wieder mit neuen Menschen zusammen und auch mit dem Importeur. Das kann eine Videokonferenz nicht kompensieren. Das geht einfach nicht. Und normalerweise bin ich 100 bis 120 Nächte in der Nacht, im Jahr unterwegs. Und jetzt ist das einfach auf null runtergebrochen. Ich war dreimal in Südtirol im Sommer, wo das möglich war. Und klar fehlt da was. Also wie gesagt, mit Videokonferenzen allein ist es nicht getan, und gerade bei einer Marke, mittelständische Brauerei, Marke wie Weinstephan, da brauchst du den persönlichen Kontakt. Ich glaube, da sprechen wir nachher sowieso noch mal drüber. Weinstephan verkaufst du jetzt nicht wie von einer großen
Multi-Brand-Braugruppe.
Du verkaufst Weinstephan ganz anders. Man kann da auch nicht mit Geld, dass man sagt, okay, jetzt haben wir halt mit Reisen ein bisschen Geld gespart, jetzt hauen wir das in Sponsoring rein, große Billboards oder so, das ist halt nicht Weinstephan. Deshalb fehlt das schon sehr.
Ja. Also ich meine, du hast quasi perfekt auf das nächste Thema gerade übergeleitet. Man verkauft unser Bier nicht über große Sponsorings, über gigantische Billboards, Videowände, sonst irgendwas. Wie gehst du an die Sache ran? Also natürlich jetzt keine Details, die man nicht sagen darf, aber was ist so dein Ansatz, wenn du jetzt sagst, du verhandelst jetzt mit einem neuen Geschäftspartner? Wie legst du da
oder was? Was war so immer das Kernargument oder der Kernaspekt, was deiner Meinung nach Weinstephan als Marke, aber auch als Produkt jetzt in über 50 Ländern der Welt so erfolgreich gemacht hat?
Ich sage immer, mit Weinstephan unterwegs sein, das hat schon so was Apostolisches. Du, wie früher die Apostel mit am guten Glauben unterwegs waren und den verbreitet haben und sehr darauf vertraut haben und eben in sich gekehrt waren und daran geglaubt haben, so kannst du mit Weinstephan auch super unterwegs sein, weil du weißt, du hast ganz einfach eine super Marke im Gepäck. Und ich sage halt oft zu Leuten, wenn sie mich fragen, erzähl mir was über Weinstephan, dann sage ich immer, ja, wie viel Zeit haben wir? Also eine Viertelstunde brauchen wir, aber wir können auch 4 Stunden drüber reden. Also du musst eine Geschichte erzählen können heutzutage. Weil, wie ich vorher gesagt habe, also mit diesen Multimillionen Hektoliter Brauereien, da wollen wir und können wir gar nicht konkurrieren, wie die arbeiten. Deshalb müssen wir anders arbeiten. Und ja, wie gesagt, mit Wein Stefan hast du halt the world's oldest brewery, die älteste Brauerei der Welt. Das hilft mir schon im Export ganz viel. In Deutschland hast du so viele Brauereien, die schon eine Geschichte von 700, 800 Jahren haben. 10 Jahre hin oder her, ja, ist nur zu viel, aber macht nicht so viel aus. Aber wenn du jetzt älteste Brauerei der Welt bist, dieser Stern strahlt heller, je weiter du von der Brauerei wegkommst. Dann musst du halt auch sagen, gibt einen Spruch, Bier braucht Heimat. Weinstefan braut das Bier nur hier in Freising, am Weinstefaner Berg, wo die Mönche schon vor 1000 Jahren Bier gebraut haben. Und das ganz einfach den Leuten zu vermitteln und an der Westküste USA oder in Australien einem zu sagen, dieses Bier ist wirklich von der ältesten Brauerei, dort wo früher das Kloster war, gebraut worden und zu dir geliefert worden. Da kommt ein Glänzen in die Augen von den Leuten. Und da können wir natürlich jetzt nicht mit einer Brauerei, die eine Brauerei, eine Fertigungsstätte in China hat, eine in New York, eine in Hawaii. Also da können wir nicht hin und da wollen wir auch nicht hin. Und also deshalb macht es relativ einfach auch.
Das ist dann wieder das Thema, was wir vorher gesagt haben, mit der Emotionalität. Über das kommen wir dann bei vielen Leuten einfach punkten damit. Du hast es richtig gesagt, das Thema Geschichte, man muss Geschichten erzählen können. Hilft dir das, dass du dann auch sagst, du hast natürlich auch Marketing-Erfahrung gesammelt. Natürlich muss man so Geschichten dann auch verkaufen können. Brauchen wir ja gar nicht drin. Inwiefern hilft dir das da, dass du quasi vor Anfang an sehr breit aufgestellt warst in der Brauerei?
Schon. Die Geschichte von Weinstefan gibt dir natürlich sehr viel Futter und Nahrung, die du nachher halt schön verpacken musst und dann den Leuten auch erzählen. Also die Geschichte vom Bär um heiligen Korbinian, wenn du die halt nett verpackst, dann wird die Geschichte gleich noch viel besser von Weinstefan. Klar, wenn du solche Sachen hast, wo so ein bisschen Lächeln mit dabei ist oder kleine Schmonzette, da wird die Marke dann nur sympathischer.
Ja, kleine Schmonzette. Ja, mal Butter bei die Fische, Herr Englet. Erzähl uns mal deine verrückteste Schmonzette, die du erlebt hast in 20 Jahren on the road. Ich meine, ich bin jetzt seit 2,5 Jahren dabei und seit 2 Jahren darf ich reisen. Ja, und da habe ich schon einiges, also wo ich mir denke, so, das brauchst du nicht erzählen, das glaubt da eh keiner. Ja? Weil du erlebst halt Sachen, wo du halt einfach denkst, das kannst du nicht scripten. Ja? Also sowas passiert halt einfach. Da hast du sicher einiges im Koffer, oder?
Das stimmt, ich will nicht alles erzählen, auch wenn das, was ich nicht erzählen will, nicht verrucht war. Also aber es gibt eine Geschichte, die bleibt mir sehr gut in Erinnerung. Und zwar, es gibt in China das Qingdao Beer Festival. Das ist, das wissen die wenigsten Leute, das zweitgrößte Bierfest nach dem Münchner Oktoberfest. Es geht auch immer so 2 Wochen und da sind auch immer so 6 bis 7 Millionen Besucher dort. Boah. Man muss natürlich sagen, ist kein Oktoberfest, weil es ist so eine Mischung zwischen Bierfest, Karaoke, Hähnchenflügel essen auf Plastikstühlen. Also es ist schon ein bunter Mix, aber es gibt schon seit 1991 und da war ich eben auch mal, und zwar war das da zum 15. Jubiläum, das war 2006, und mein Importeur hat mir damals gesagt, du Markus, du kommst ja da zu dem Zeitpunkt nach China und dann fahren wir gemeinsam nach Qingdao und die wollen halt ein bisschen mehr Leute aus dem Ausland auch anziehen, um da dieses Bierfest zu sehen, und zusätzlich, ja, in China ist es immer gut, wenn man das Ganze ein bisschen mit ausländischen Akteuren schmückt, und da sind ein paar Interviews, bereitest halt eine kleine Geschichte vor, und dann habe ich mir gedacht, ja okay, brauche ich ja nichts vorbereiten, kenne mich ein bisschen aus mit Weinstefan und bin halt hingefahren. Dann haben wir uns getroffen, es waren auch noch Kollegen von anderen deutschen Brauereien vor Ort, und dann hieß es, in den Bus rein bitte. Also mit dem Bus relativ weit gefahren, man hat schon von außen gesehen, es war ein Fernsehstudio, wo wir hingefahren sind. Und der Kollege von Paulaner und die Kollegin von Krombacher waren ähnlich jung wie ich zu dem Zeitpunkt und ja, wir haben nicht gewusst, wie es uns geschieht. Auf einmal sind wir verkabelt worden, in ein Fernsehstudio reingeführt worden, das ich so vergleichen möchte, wie Wer wird Millionär? Sehr bunt, bunte Leuchten, Spotlights überall und sechs ganz fette, große Ledersessel da. Und 600 Personen Live-Publikum.
Okay, das wird immer besser.
Ja, ja. Und dann ging es halt darum, wir haben immer gefragt, was passiert denn jetzt? Und dann kam der Moderator, der auch ein bisschen Englisch sprechen konnte und hat uns dann gesagt, ja, ihr sitzt hier auf der einen Seite und auf der anderen Seite sitzen der Vorstandsvorsitzende von Asahi, der Vorstandsvorsitzende von Tsingtao, kommen ja aus Qingdao, aha, und der Südostasien-Manager von Carlsberg. Und da haben wir nachher eine kleine Gesprächsrunde. Aber vorher gibst du, Markus, den 600 Leuten einen Vortrag von Weihenstephan und danach kommt der Vorstandsvorsitzende von Asahi und macht das Gleiche. Und danach ist Diskussionsrunde. Zusätzlich ist das Ganze nur auf CCTV, das ist der staatliche Sender, in ganz China übertragen worden, live. Ich habe nachher wirklich geschaut, wo sitzt mein Importeur und wie bringe ich ihn um? Aber er ist absichtlich nicht mitgekommen, nur die Mitarbeiter von ihm sind in der ersten Reihe gesessen und haben mir zugejubelt und ich dachte, um Gottes Willen, was mache ich jetzt? Und dann habe ich ja meinen Vortrag gehalten, danach kam der von Asahi und danach gab es eben dieses Gespräch und es war so schwer, weil es wurde alles von Chinesisch auf Englisch dann wieder zurück übersetzt und das war irgendwie so 6-7 Sekunden zeitversetzt und du bist halt immer da gesessen und hast hoffentlich verstehe ich es jetzt erstmal, wie jetzt da Englisch gesprochen wurde und hoffentlich kann ich es dann auch beantworten. Mhm. Und ja, die Fragen sind auch aus dem Publikum dann gestellt worden an die verschiedenen Protagonisten und von 20 Fragen haben 19 wirklich ich bekommen. Und dann hieß es immer, Mr. Markus, we have this and this question for you. Und ich habe gedacht, hoffentlich kommt jetzt endlich mal jemand anderer dran. Ne? Und, ja, und wirklich im Anzug war ich da gesessen und nachdem das nachher...
Die haben die ohne großartige Vorbereitung vorankündigt auf eine Nationwide TV-Show mit Branchengrößen der asiatischen Brauindustrie geschickt und ohne dir davon was zu sagen. Genau.
Und ich meine...
Es sind ja nur ein paar Leute in China, die sowas schauen, gell?
Und was wirklich Branchengrößen das waren. Ich meine, Tsingtao ist die größte, die bekannteste chinesische Brauerei.
Ja, ja.
Asahi, ja, in ganz
japanische Größe
in der Welt.
Ja. Und Carlsberg kennt man, ne?
Ja, genau, ja. Und dieser Vorstandsvorsitzende von Asahi, ich bin, wo wir reingeführt wurden, wie die Schlachtlämmer, bin ich an einem Raum vorbei und da saß der eben vorher schon drin im Vorfeld und da habe ich nur gesehen, wie die Leute vor ihm gekniet sind und ihm den Siegelring geküsst haben. Und ich habe mir gedacht, was ist denn das bitte? Also es war ein bisschen wie ein Paten.
Echt oder was?
Ja, ja.
Ernsthaft?
Ja.
Oder?
Und danach, danach waren wir halt, wir drei Deutschen, sehr glücklich.
Vor allem die anderen waren glücklich, dass du einen Großteil der Frauen gekriegt hast, oder?
Ja, ja. Aber es war halt auch wieder so, da haben wir schon die verschiedenen Mentalitäten dann auch gesehen. Wir Europäer, wir Deutschen, Bayern, haben halt immer vor uns hergehalten, die Qualität und die Historie. Und die asiatischen Brauervertreter haben halt schon immer auf Volumen und Menge. Und
wir sind die Größten oder Zweitgrößten oder was auch immer. Genau. Ja.
Und uns auch ziemlich angegangen, was wir denn mit unserem Reinheitsgebot zum Beispiel wollen. Mhm. Mit Reinheitsgebot kann man halt nicht viel brauen. Mhm. Keine großen Mengen zu den Preisen oder zu den Kosten, die sie machen wollten.
Ja. Ja, aber das ist halt Weihenstephan Quality First oder prinzipiell einfach... Die Idee, mit dem Reinheitsgebot in Deutschland Bier zu brauen, hat halt nicht unbedingt einen Volumenaspekt, sondern halt eher einen Qualitäts- und Geschmacksaspekt, vor allem bei uns. Also das ist es ja, was mir ja immer mein Pfund gibt als Brauer auf Reisen. Ja, also dass du mich durch die Welt schickst und sagst, du bist ja Weihenstephaner Brauer, du musst auch die technische Variante ein bisschen mehr erklären und das Ganze drumherum. Und das ist halt einfach spaßiger, das ist halt einfach glaubwürdiger und das ist halt einfach, man kann halt mehr mit stolz geschwellter Brust darüber sprechen, dass Qualität immer vor allem anderen kommt. Und speziell, wenn man für Weihenstephan unterwegs ist, stimmt das. Und
das ist
vor allem einfach ein Traum für einen Brauer aus so einem Pool an nicht nur Geschichte, sondern auch wirklich Qualität schöpfen zu können und das auch präsentieren zu dürfen.
Es sind verschiedene Faktoren, die heute sehr wichtig sind beim Verkauf von Bier. Es ist nicht nur die Historie, es ist natürlich auch die Qualität. Und das war auch ein Punkt, den ich vorher nur einwerfen wollte, neben der Geschichte und neben der Geschichte, die man erzählen kann über Weihenstephan, ist es natürlich nachher auch, was man immer einwerfen kann, sind die Auszeichnungen, die wir jedes Jahr wieder für unsere Biere bekommen. Also das ist genau der Mix, den man heute braucht. Da hat sich in den letzten 20 Jahren auch viel geändert. Früher war deutsches Bier eigentlich bayerisches Bier, also in den USA damals sind nur bayerische Fahnen irgendwie gehisst worden, wenn es um deutsche Bierkultur ging. Und ich glaube, dass da ein Großteil der Amerikaner immer nur denkt, dass weiß-blau gerautet die deutsche Nationalflagge ist und nicht die schwarz-rot-gold.
Das stimmt, glaube ich, ja.
Ja, das hat sich jetzt schon ein bisschen geändert. Natürlich auch mit der Öffnung. Berlin ist jetzt Hauptstadt. In Israel merkt man das zum Beispiel, da ist schon Berlin das Hippe. Und ja, Bayern und München das Historische eher. Und da das hat sich schon ein bisschen die Sicht auf Deutschland auch verändert. Aber nur aus Deutschland zu kommen und das Bier in Deutschland zu brauen, reicht nicht mehr aus. Da brauchst du noch ein bisschen was dazu, um sich von den anderen abzuheben.
Ja, Gott sei Dank. Vor allem in unserem Sinne, Gott sei Dank. Du hast gerade Berlin erwähnt. Ist ja auch nicht ganz uninteressanter Markt für uns. Vor allem die Städte und die Regionen, wo wir abgesehen jetzt von der Heimatregion hier am Schornstein in Freising noch sehr erfolgreich sind. Da werden wir in einer anderen Episode drüber reden. Vor allem dann mit dem Boss aus meiner Sicht gesehen, mit dem Herrn Direktor Schredler. Dem werden wir so ein bisschen mehr den deutschen Markt uns dann anschauen. Und vor allem auch über so Sachen wie Berlin reden, wo wir ja auch wirklich ganz respektabel unterwegs sind. Aber jetzt mal weg von Berlin. Markus, ich habe dir im Vorfeld eine ganz konkrete Frage gestellt. Die anderen Sachen, wo ich mir gesagt habe, darüber werden wir reden, ist ein bisschen eher ja, weitergefasst gewesen. Aber, Markus, vier Städte. Ja? Wir sind auf vier Kontinenten vertreten. Da habe ich gedacht, vier Städte kannst du mal nennen, wo du Weihenstephaner Bier getrunken hast oder Tipps geben, wo du Weihenstephaner Bier getrunken hast. Sagen wir es anders. Ich darf von dir gern vier Städte wissen und vier konkrete Tipps, wo mir oder unser eins oder der Zuhörer hingehen kann, wenn er mal in der Welt unterwegs ist, um ein gutes Weihenstephaner Bier zu trinken, abgesehen von unserem Bräustüberl.
Die Frage war sehr, sehr schwierig zu beantworten.
Die war gemein, gell?
Ja. Weil man hat natürlich mit jedem Ort, wo man ist und man ein schönes Erlebnis hatte, ja, hat man ganz verschiedene, ganz spezifische Verbindungen dazu. Und ich trete da wahrscheinlich auch ganz vielen jetzt auf die Füße, weil ich jetzt gerade die ausgewählt habe, die ich jetzt gleich nennen werde. Aber ich hätte, wie gesagt, auch noch in anderen Ländern oder anderen.
Ich hätte 400 sagen können.
Ja, genau. Da hätte ich vielleicht ein bisschen länger braucht, nachher, um die Erlebnisse damit zu
assoziieren. Die Liste könnt ihr downloaden auf. Genau.
Na, aber ich habe einfach mal so ein bisschen, dass ich nicht nur USA sage oder nicht nur Asien, habe ja ein bisschen eine Reise um die Welt gemacht. Und was mir halt auch die Stadt, die mir sehr, sehr gut gefällt, ich bin ja vorher schon mal drauf eingegangen, mein erstes Aha-Erlebnis im positiven Sinn ist Israel. Und vor allem Tel Aviv dort. Tel Aviv, die lebende Stadt, Jerusalem mehr die kulturelle Stadt und die religiöse Stadt. Und in Tel Aviv, da gibt es ein Restaurant, das heißt Manta Ray. Und das ist praktisch direkt am Stadtstrand von Tel Aviv mit Blick aufs Meer. Und da kriegst du die besten Sachen, was Seafood betrifft, mediterrane Küche, aber auch arabische Küche, Metze, sowas in die Richtung. Und das wie ich vorher schon gesagt habe, lässt sich super mit einem kühlen Weinstephaner Weißbier genießen.
Direkt am Stadtstrand von Tel Aviv.
Direkt am Stadtstrand von Tel Aviv. Dann kommen wir nach Europa. Da ist auch einer meiner ältesten Kontakte, weil die Niederlande, der Importeur, den wir dort haben, den gibt es auch schon seit ganz am Anfang, wo ich angefangen habe. Da gibt es ein Lokal in Amsterdam, das heißt In der Wildemann. Das ist, wie es so schön auf Flämisch heißt, ein Bierpuff-Lokal. Und da ist eben Bier im Fokus und Essen gibt es halt so Snacks dazu. Aber die haben halt eine ganz tolle Bierliste, was Bier vom Zapfhahn betrifft. Und da ist Weinstephan jetzt schon seit einigen Jahren ein permanenter Vertreter, obwohl sich die ganze andere Bierliste ständig erneuert ändert. Oder ändert. Ja. Und das ist im Zentrum von Amsterdam. Und ja, der Simon ist der Eigentümer dort und mit dem haben wir auch ganz ein herzliches Verhältnis. Und ja, ist auf jeden Fall ein Besuch wert, ist auch ganz nah beim Red Light District. Dann haben wir noch USA natürlich. Und da haben wir in Silicon Valley, also ganz nah bei San Francisco, in Redwood City heißt der Ort, gibt es ein Lokal, das heißt Gourmethaus Staudt. Wie man unschwerlich hören kann, sind die Vorfahren aus Deutschland und die haben da so einen kleinen Deli, also so einen kleinen Feinkostladen, wo man von Rittersport, sagen wir jetzt von deutscher Schokolade bis deutsche Lebkuchen und alle möglichen deutschen Sachen, die man selbst hier in Deutschland immer findet, dort findet man es. Und der hat an seinen Laden ein kleines Lokal angebaut, wo er erst 5 Zapfhähne hatte. Und mittlerweile hat er 10. Aber Vitus war immer ganz vorne mit dabei. Und das ist, obwohl das so klein ist, das Lokal, unser Nummer 1 Vitus-Kunde in der ganzen Welt geworden. Und hat auch rühmliche oder unrühmliche Bekanntheit erlangt, weil es halt so im Silicon Valley ist und so nah bei den ganz großen Microsoft und Apple. Da hat in 2010 mal ein Mitarbeiter von Apple sein iPhone 4 liegen lassen, sein Prototyp, und das ist naja ganz groß in der Presse gewesen.
Das hat ja die Auslieferung verzögert, weil sie gedacht haben, das ist irgendwie geleakt worden, und dabei hat der Volker, der eigentlich mal das Handy gefunden, gedacht, ja, dann hat er sein Handy vergessen, in die Schublade getan, und ein paar Tage später sind sie gekommen und gefragt, ist da Handy verloren? Ein
großer gegangen. Suchtrupp war
ja, das, ja, gell? Genau, ja. Ja, der hat sich halt nichts dabei gedacht. Ja, mei, hat halt auch noch im Vitus sein Handy verloren und dabei war das ein iPhone-Prototyp. Gell? Genau.
Und der
Sachen, die nur im Silicon Valley passieren. Genau.
Und der junge Mann, der es verloren hat, hat gesagt, es ist jetzt zwar passiert, aber das deutsche Bier schmeckt ja sowas von gut.
Ja. Ja, der Vitus.
Ja. Und last but not least wollte ich natürlich auch noch jemanden in Asien nennen. Und da gibt es in Korea eine Pub-Kette, die unser Importeur ins Leben gerufen hat. Und die heißt The Thirsty Monk, der durstige Mönch. Und das ist praktisch ein exklusiver Ausschank von Weinstephaner Bieren. Und haben auch wirklich sehr, sehr gutes Essen mit dazu. Die beste asiatische Schweinshaxe, die es in Asien gibt, gibt's dort. Und sie ist wirklich sehr, sehr gut. Und da gibt's in Seoul allein 4 von diesen Thirsty Monks. Und einer ist in Itaewon, heißt der Stadtteil.
Da waren wir zwar, gell?
Ganz genau. Ja. Und das ist direkt am Berg oben. Mhm. Und es ist schaut aus wie ein Wohnzimmer eigentlich. Gell?
Richtig,
mit einem ganz tollen Ausblick auf Seoul, die Stadt. Und ja, das ist mein Favorit.
Ja, da fühlt man sich so ein bisschen wie man Weinstephaner Berg aufgehen hat. Dann ist man auch ein bisschen, da hat man einen Durst, wenn man oben ankommt. Und dann geht da teilweise ein bisschen steiler auf.
Ganz
ja,
genau.
Und,
gute Erinnerung.
Das ja.
Schöne Gipfelhalbe dann. Gell?
Also ja, und vor allem, was mich damals beeindruckt hat, wie gesagt, es war meine erste Dienstreise im Namen Weinstephans damals mit dir. Und mit der Gubé, also einer unserer Brandmanager dort vor Ort, der ja auch Deutsch spricht, der hat ja mal den Deutschen Brauerbund dieses Manual oder halt diese veröffentlicht zum Thema Schank, Anlagenbau, Schankhygiene und so weiter, hat der in die Finger gekriegt und hat das auf Koreanisch übersetzt und als quasi Standard, ein Standardverfahren für die Thirsty Monks eingeführt. Und das hat er mir dann ganz stolz dort gezeigt, Also wie dort die Leitungen verlegt sind, die Dokumentation und so weiter. Und er hat dann wirklich ein bisschen angegeben, so vor mir, vor dem Weinstephaner Brauer, so nach dem Motto so, ja, wir haben hier deutsche Standards eingeführt in Schankanlagenbau, also wie wir es designt haben. Also wirklich Kühlung und, Leitungen, Leitungsreinigung, Dokumentation, das volle Programm, hat sogar extra aus Deutschland Teile bestellt und so weiter. Also so Absperrhähne und was der Teufel was alles. Und ich war platt, also ich war hin und weg. Und da habe ich mir gedacht, na schau, genau solche Partner sind eigentlich ein Traum, die halt denselben Qualitätsanspruch haben wie wir, nur halt in ihrem Bereich, dass sie sagen, ihr liefert uns das bestmögliche Bier und wir tun vor Ort alles und Bestmögliche, dass wir einen Standard halten im Ausschank, der dem gerecht wird. Und wir hatten ja auch übrigens die Podcast-Aufzeichnung mit einem Kollegen Roman von der Uni, von der TU München, wo es auch um Schankanlagen und Schankhygiene geht. Und da haben wir das ja auch schon thematisiert gehabt, Tone, wie wichtig das Ganze eigentlich ist. Und das war bei mir damals auch sehr prägend als erste Dienstreise, dass der Goubet das so ernst genommen hat und einfach so wichtig gesehen hat. Und er hat gesagt, und this is standard for all thirsty monks.
Ja, man muss ja sagen, solche Leute, die haben einen solchen Drive, die sind so enthusiastisch. Hat auch mit Weihen Stephan zu tun, weil man natürlich auch, wenn man sagt, okay, älteste Brauerei der Welt, plus die ganze Verbindung mit der Technischen Universität München, mit dem Brauwesen, das ist wirklich etwas, das spornt die an, dass sie halt zumindest dem Ganzen gerecht werden, was sie vertreiben dürfen. Mhm. Und das findet man schon sehr selten auch. Und da merkt man halt schon, das sind die richtigen Partner.
Und das auf jeden Fall, ja.
Und ich denke, das ist ein hervorragendes Schlusswort.
Damit sehe ich genauso.
Markus, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Vielen Dank. Matthias, vielen Dank.
Ja, ich habe nicht viel gemacht, gell?
Toni, vielen Dank.
Ja, danke, Toni. Ja, freilich. Ja, mein Lieber, du.
Genau. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen informieren können, was bei uns im Export so zugeht, ein bisschen über die Geschichte des Weinstephaner-Exports und von euch natürlich auch gut unterhalten mit ein paar Anekdoten.
Und vor allem das Weinstephaner-Export-Mastermind, den besten Chef der Welt.
Ein bisschen näher gebracht.
Ja. Wer ihm übrigens folgen will, unserem Exportleiter, wo man immer so ein bisschen wieder reinschauen kann, was nicht nur sein Leben, sondern auch sein Reiseleben betrifft, @BeerShepherd auf Instagram kann man ihm folgen. Und der Markus braucht noch ein paar Follower, der ist noch ein bisschen neu im Instagram-Game. Und,
ich bin zurückhaltend, habe ich gesagt.
Ja, du bist zurückhaltend, das merkt man auch an deinem Kanal. Ja. Aber wer Lust hat auf wirklich einen schönen Instagram-Kanal, der vielleicht nicht ganz so oft aktiv ist, aber wenn, dann mit Hand und Fuß von der ganzen Welt, @BeerShepherd auf Instagram.
Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Pfiat euch, Papa.
Servus, pfiat euch.
Servus.